Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Runde heute, die ist ganz speziell für Sie gedacht, quasi als kleine Starthilfe für den Vortrag von Rob Galler von KI Insight. Wir wollen Ihnen nämlich heute so einen kleinen Wissensvorsprung verschaffen, damit Sie sich im Dschungel der KI-Begriffe dann auch wirklich gut zurechtfinden. Unser Plan ist folgender. Wir schnappen uns dieses KI-Factsheet, das liegt Ihnen ja auch vor, und wir entwirren gemeinsam die wichtigsten Schlagworte rund um künstliche Intelligenz. Aber keine Sorge, das wird jetzt hier keine trockene Vorlesung, versprochen. Wir versuchen das Ganze möglichst verständlich zu machen, relevant für Sie und ja, vielleicht auch mit einer kleinen Prise Humor. Mal sehen, ob wir den ein oder anderen Mythos entlarven können. Also, unsere Mission für die nächsten Minuten. Wir knacken die gängigsten KI-Begriffe. Aha-Momente. Okay, packen wir's an. Fangen wir mal ganz grundlegend an. KI oder AI, künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Das fliegt einem ja wirklich ständig um die Ohren. Aber was genau verbirgt sich dahinter, jenseits von diesen ganzen Science-Fiction-Bildern? Das Factsheet sagt dazu, die Fähigkeit von Computersystemen, Aufgaben zu lösen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Also lernen, verstehen, entscheiden. Klingt erstmal ziemlich weit, oder?
Das ist es auch. Und genau das ist der springende Punkt. KI ist nicht ein bestimmtes Ding, eine Technologie. Es ist eher ein riesiger Sammelbegriff für ganz unterschiedliche Technologien und Ansätze. Im Kern geht es um Systeme, die menschenähnliche kognitive Fähigkeiten simulieren, also nachahmen. Das Factsheet liefert ja auch gute Beispiele. Spracherkennung, kennen Sie ja, wenn Sie dem Handy was diktieren. Oder Bildererkennung, die Gesichter auf Fotos markiert. Bis hin zu wirklich komplexen Dingen wie autonomen Fahrzeugen. Es geht immer um diese Fähigkeit, nicht um eine spezielle Hardware oder eine einzelne Software.
Verstehe. Also weniger der allwissende Supercomputer wie im Film, sondern eher spezialisierte Fähigkeiten. Obwohl, ich frage mich ja manchmal schon, meine Kaffeemaschine mit Zeitschaltuhr, ist die nicht vielleicht doch heimlich eine KI? Die lernt ja quasi, wann ich morgens meinen Kaffee brauche. Aber das ist wahrscheinlich eher Wunschdenken, nehme ich an.
Ja, das fällt wohl eher unter, sagen wir mal, clevere Automatisation. Nicht ganz unter KI im engeren Sinne. Aber das bringt uns auf einen wichtigen Punkt. Es gibt eben nicht die eine KI. Und das Factsheet macht da ja auch eine sehr hilfreiche Unterscheidung auf. Analytische versus generative KI.
Genau. Die beiden sind mir auch aufgefallen. Analytische KI und generative KI. Das eine klingt so nach Zahlen, nach Analyse halt. Das andere eher nach Kreativität. Ist da was dran? Was machen die denn konkret anders?
Da ist tatsächlich was dran, ja. Analytische KI ist wirklich eher der Datenversteher, wenn Sie so wollen. Die konzentriert sich darauf, vorhandene Daten zu analysieren, Muster zu finden, Trends, Zusammenhänge zu erkennen. Ihr Ziel ist es, ja, aus der Vergangenheit zu lernen, um die Gegenwart zu verstehen und vielleicht Prognosen für die Zukunft zu machen. Denken Sie an die Beispiele im Factsheet. Geschäftszahlen analysieren, um zu kapieren, warum ein Produkt gut läuft. Oder Marketingdaten auswerten für Kampagnen. Oder in der Wissenschaft riesige Datensätze durchkämmen. Sie schaut also primär zurück oder auf das Jetzt, um daraus Wissen zu generieren.
Okay, also quasi der Datendetektiv, der aus Spuren kluge Schlüsse zieht. Verstanden. Und die generative KI? Das ist dann der Künstler unter den KIs, der Neues macht? Das ist doch das, was gerade so für Furore sorgt, oder?
Exakt. Generative KI ist die Art von KI, die wir meistens meinen, wenn wir aktuell von diesen großen Durchbrüchen lesen oder hören. Die analysiert nicht nur, sondern sie erschafft aktiv neue Inhalte. Sie lernt aus wirklich gigantischen Datenmengen Texte, Bilder, Code, Musik, die Muster und Strukturen dahinter und kann dann selbstständig neue, oft originelle Dinge generieren, die diesen Mustern folgen. Die bekanntesten Beispiele aus dem Factsheet sind ja klar: ChatGPT für Texte, DALL-E für Bilder oder GitHub Copilot für Programmiercode. Die schaut also nicht nur zurück, sondern nutzt das Gelernte, um etwas komplett Neues zu bauen.
Das klingt ja schon fast revolutionär. Die eine versteht die Welt, die andere erfindet sie neu. Was bedeutet das denn für uns? Ist das nur so eine Spielerei für Leute in Kreativberufen oder steckt da mehr dahinter?
Oh, da steckt definitiv mehr dahinter. Was hier so faszinierend, aber eben auch disruptiv ist, Diese Fähigkeit, Neues zu generieren, wirft ja ganz grundlegende Fragen auf. Nicht nur in der Kunst, wem gehört das Bild, wenn die KI es gemalt hat, sondern auch bei Informationen, wenn KIs Texte schreiben. Wie unterscheiden wir dann Fakt von, ja, gut klingender Fiktion? Das verändert potenziell, wie wir Wissen schaffen, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren. Das Potenzial ist riesig, klar. Für Effizienz, für neue Lösungen, aber die Herausforderungen rund um Ethik, Urheberrecht, Desinformation, die sind eben auch gewaltig. Das ist weit mehr als nur eine technische Spielerei.
Puh, okay, das geht wirklich tiefer als nur coole Bilder malen lassen. Verstehe. Wenn wir schon bei diesen Textkünstlern sind, man wird ja förmlich bombardiert mit Abkürzungen. LLM und GPT zum Beispiel, die tauchen gefühlt in jedem zweiten Artikel auf. Können Sie da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Was ist denn da was?
Sehr gerne. Fangen wir mal mit LLM an. Das steht für Large Language Models, also große Sprachmodelle. Das sind spezialisierte KI-Systeme, darauf trainiert, menschliche Sprache auf einem sehr, sehr hohen Niveau zu verstehen, zu verarbeiten und eben auch zu generieren. Das Large, das Große, bezieht sich dabei auf zwei Dinge. Einmal die riesigen Mengen an Textdaten, mit denen die trainiert werden. Oft ein großer Teil des Internets, muss man sich mal vorstellen. Und zweitens die enorme Anzahl an Parametern. Das sind quasi die internen Stellschrauben des Modells, oft Milliarden davon. Je mehr Parameter, desto komplexere Muster kann so ein Modell eben lernen. Beispiele aus dem Factsheet sind ja neben GPT auch BERT oder Llama. Das sind sozusagen die Motoren hinter vielen aktuellen Sprach-KIs.
Okay, LLM ist also der Überbegriff für diese Sprachgiganten. Habe ich verstanden. Und GPT, das kennt man ja fast schon mit Namen durch ChatGPT. Ist das dann einfach ein anderes Wort dafür, oder?
Nicht ganz. GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Das ist eine ganz spezifische Architektur und auch eine Familie von LLMs. Entwickelt von OpenAI und eben durch ChatGPT sehr bekannt geworden. Generative heißt wieder, sie können Inhalte erzeugen. Pre-trained bedeutet, sie wurden auf diesen riesigen allgemeinen Datenmengen vortrainiert. Dadurch haben sie schon ein breites Sprachverständnis gelernt, bevor sie für spezielle Aufgaben feinjustiert werden. Und Transformer, das ist der entscheidende technische Kern. Eine bestimmte Art von neuronalem Netz, die besonders gut darin ist, Zusammenhänge und Kontext in langen Texten zu erkennen. Das macht sie so gut darin, kohärent zu antworten. Also, GPT ist eine sehr erfolgreiche Art oder Implementation eines LLMs, nicht der Oberbegriff selbst. Wichtig ist vielleicht auch zu verstehen, diese Modelle verstehen Sprache nicht so, wie wir Menschen das tun. Sie sind unglaublich gut darin, statistische Muster zu erkennen. Sie lernen, welchen Wörter oder Satzteile wahrscheinlich aufeinander folgen, basierend auf Abermilliarden von Beispielsätzen, die sie gelesen haben. Das Ergebnis wirkt oft wie echtes Verständnis, ist aber im Kern eine hochentwickelte Mustererkennung und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das zu wissen, hilft, finde ich, enorm, um die Fähigkeiten, aber eben auch die Grenzen dieser Systeme realistisch einzuschätzen. Stichwort Halluzinationen, also wenn sie Unsinn erfinden, der aber plausibel klingt.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mustererkennung statt echtes Verstehen, das erklärt einiges, ja. Sie sagten gerade, die Modelle verarbeiten Textsequenzen. Da fällt mir im Factsheet noch der Begriff Token auf. Was hat es denn damit auf sich? Sind das die Buchstaben, die die KI liest?
Nicht ganz Buchstaben, aber sie sind nah dran. Token sind die grundlegenden Einheiten, in die ein LLM den Text zerlegt, um ihn zu verarbeiten. Man kann sie sich vielleicht vorstellen wie Silben oder Wortbestandteile, manchmal auch ganze Wörter. Das hängt vom Modell ab. Wenn Sie einen Satz eingeben, zum Beispiel »Künstliche Intelligenz ist spannend«, dann zerlegt das Modell diesen Satz erstmal in eine Kette von Tokens. Vielleicht künstliche Intelligenz ist spannend. Sowas in der Art.
Okay, die KI hackt den Text also quasi in kleine Schnipsel. Aber warum ist das für uns als Anwender überhaupt wichtig zu wissen? Das klingt doch sehr technisch.
Ist es auch, aber es hat direkte praktische Konsequenzen. Erstens, die Menge an Tokens, die ein Modell auf einmal verarbeiten kann, das nennt man Kontextfenster, begrenzt, wie viel Information es berücksichtigen kann. Also wie lang der Gedächtnisspanne ist. Zweitens, und das spürt man oft direkt im Geldbeutel, bei vielen kommerziellen Modellen zahlen sie pro verarbeitetem Token. Sowohl für ihre Eingabe, den Prompt, als auch für die Antwort der KI. Längere Texte oder komplexere Anfragen bedeuten mehr Tokens. Und damit höhere Kosten und oft auch längere Wartezeiten. Es beeinflusst also direkt, wie wir diese Werkzeuge nutzen und was es uns kostet. Die Legosteine der KI-Sprache, wenn Sie so wollen, die haben also durchaus einen Preis.
Ah, okay. Das leuchtet ein. Token sind also nicht nur die Bausteine, sondern auch die Währung und der Taktgeber. Das ist gut zu wissen. Danke. Das klingt ja alles nach einem enorm komplexen Prozess, so eine KI zu bauen und dann auch zum Laufen zu bringen. Im Factsheet stehen ja auch ein paar Prozessschritte. Pre-Processing, Back-Processing und Post-Processing. Können wir die mal kurz durchgehen? Fangen wir mal mit Pre-Processing an.
Ja, unbedingt. Pre-Processing, also die Datenvorverarbeitung, das ist sozusagen das A und O. Das Fundament für alles, was danach kommt. Bevor ein KI-Modell überhaupt was lernen kann, müssen die Rohdaten, Texte, Bilder, Zahlen, was auch immer, erstmal aufbereitet werden. Das heißt, Daten säubern, Fehler korrigieren, fehlende Werte irgendwie behandeln, alles in ein einheitliches Format bringen, vielleicht unwichtige Infos rauswerfen. Das Factsheet nennt hier ja diese beeindruckende Zahl. 70-80% der Projektzeit gehen oft dafür drauf.
70-80%, das ist, ja, Wahnsinn. Ich hätte jetzt gedacht, das eigentliche Training der KI wäre der größte Brocken. Warum ist das so aufwendig?
Weil echte Daten, also Daten aus der realen Welt, fast immer schmutzig sind. Unvollständig, inkonsistent, voller Tippfehler, in unterschiedlichen Formaten. Eine KI kann aber nur mit sauberen, strukturierten Daten wirklich gut lernen. Man muss also erstmal Ordnung in dieses Chaos bringen. Der Spruch Garbage in, Garbage out, also Müll rein, Müll raus, der gilt hier absolut. Wenn Sie dem Modell schlechte Daten zum Lernen geben, kommt hinten auch nur Unsinn raus, egal wie schlau das Modell an sich ist. Diese Vorarbeit ist echte Knochenarbeit, aber sie ist absolut entscheidend für die Qualität des Ergebnisses am Ende.
Okay, verstanden. Die Fleißarbeit ganz am Anfang entscheidet über den Erfolg, macht Sinn. Und wenn die Daten dann blitzblank geputzt sind, wie lernt die KI dann daraus? Da steht im Factsheet, dieser Zungenbrecher, Backpropagation.
Ja, Backpropagation. Das ist der Kernalgorithmus, mit dem die allermeisten modernen neuronalen Netze lernen. Man kann es sich vereinfacht so vorstellen, das Modell bekommt Trainingsdaten, bei denen wir die richtige Antwort kennen. Es macht dann eine Vorhersage, dann wird verglichen. Wie weit lag das Modell daneben? Dieser Fehler wird berechnet und dann, daher der Name, wird dieser Fehler rückwärts durch das Netzwerk propagiert, also Schicht für Schicht zurückverfolgt. Dabei werden die Verbindungen zwischen den künstlichen Neuronen, die sogenannten Gewichte, ganz minimal so angepasst, dass der Fehler beim nächsten Durchgang ein kleines bisschen kleiner wird. Das Ganze wiederholt sich dann Millionen oder sogar Milliardenfach. Es ist ein kontinuierlicher Prozess. Ausprobieren, Fehler messen, nachjustieren. Bis das Modell die Muster in den Daten gut genug gelernt hat.
Also im Grunde ein riesiger, selbstkorrigierender Optimierungsprozess, der aus Fehlern lernt. Ziemlich clever, muss man sagen. Und wenn das Modell dann fertig trainiert ist und Ergebnisse liefert, ist dann alles bereit für den Einsatz? Oder kommt da noch was? Stichwort Post-Processing.
Meistens kommt da noch was. Genau. Das ist das Post-Processing, die Nachbearbeitung. Es ist selten so, dass die rohe Ausgabe einer KI schon perfekt ist und man sie direkt so verwenden kann. Vielleicht muss ein generierter Text nochmal auf Fakten überprüft werden, stilistisch angepasst oder in ein bestimmtes Format gebracht werden für einen Bericht. Bei Bilderkennung müssen vielleicht unwichtige oder falsche Erkennungen rausgefiltert werden. Oder die Ergebnisse müssen ansprechend visualisiert werden. Post-Processing umfasst also alle Schritte, um den Output der KI für den eigentlichen Zweck zu optimieren, zu filtern, zu validieren. Das ist sozusagen der Feinschliff, der sicherstellt, dass das Ergebnis nicht nur technisch korrekt ist, sondern auch praktisch nützlich und, verlässlich.
Also, Daten putzen, Modell durch Versuch und Irrtum lernen lassen und zum Schluss das Ergebnis nochmal polieren. Okay, das macht den Prozess rund. Jetzt haben wir viel über lernende, ja fast schon denkende Systeme gesprochen. Aber gerade im Unternehmensumfeld hört man auch oft den Begriff RPA,
Robotic Process Automation. Wo passt das denn jetzt rein? Ist das auch KI?
Das ist eine ganz wichtige Abgrenzung, die tatsächlich oft für Verwirrung sorgt. RPA ist in erster Linie eine Automatisierungstechnologie. Keine klassische KI im Sinne von Lernen und Entscheiden. Sie nutzt Softwareroboter, man nennt sie auch Bots, um repetitive, also sich wiederholende, regelbasierte Aufgaben zu automatisieren. Dinge, die Menschen sonst am Computer machen, Daten von A nach B kopieren, Formulare ausfüllen, sich durch Menüs klicken. Der eigentliche Clou bei RPA ist, es arbeitet auf der Benutzeroberfläche der bestehenden Systeme. So, als würde ein Mensch klicken und tippen. Es braucht also meist keine tiefgreifenden Änderungen an der IT-Infrastruktur. Das macht es oft attraktiv. Es ist primär dafür da, klar definierte, standardisierte Prozesse zu beschleunigen und Fehler zu reduzieren. Man kann es sich eher vorstellen wie einen digitalen Fleißarbeiter für Standard-Klickstrecken. Weniger wie ein System, das selbstständig lernt oder komplexe, unstrukturierte Probleme löst. Es kann aber durchaus mit KI-Komponenten kombiniert werden, um dann auch intelligentere Aufgaben zu übernehmen. Aber RPA allein ist erstmal Automatisierung.
Ah, verstehe. RPA ist also eher der Nachmacher für standardisierte Klickfolgen, während die KI, über die wir bisher gesprochen haben, eher versucht, kognitive Aufgaben zu lösen. Das ist eine hilfreiche Unterscheidung, um da nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Gut, dann lassen Sie uns zum Abschluss noch auf den Begriff schauen, der die Fantasie und manchmal ja auch die Ängste am meisten beflügelt. AGI.
AGI, genau. Die Artificial General Intelligence. Oder auf Deutsch, künstliche allgemeine Intelligenz. Hier betreten wir jetzt aber wirklich das Reich des Hypothetischen. Das muss man klar sagen. AGI bezeichnet eine Form von KI, die nicht nur in einem oder wenigen spezialisierten Bereichen supergut ist, sondern über menschenähnliche kognitive Fähigkeiten verfügt. Und zwar über die gesamte Bandbreite. Eine AGI könnte also flexibel lernen, Probleme in völlig neuen Kontexten lösen. Sie könnte kreativ sein, planen, abstrakt denken. Eben allgemein intelligent, so wie wir Menschen es verstehen. Aber, und das kann man gar nicht oft genug betonen, wie es auch im Factsheet steht, AGI existiert heute nicht. Das ist wichtig.
Das ist wirklich wichtig zu betonen. Man bekommt ja manchmal fast den Eindruck vermittelt, sie stünde quasi schon vor der Tür.
Genau, dieser Eindruck täuscht aber. Alle beeindruckenden KI-Systeme, die wir heute im Einsatz sehen, von ChatGPT bis hin zu Systemen wie AlphaFold in der Proteinforschung, das sind alles Beispiele für Narrow AI, also enge oder schwache KI. Die sind extrem leistungsfähig in ihren spezifischen Gebieten, aber eben auch nur dort. Eine KI, die auf Sprachverarbeitung trainiert wurde, kann nicht plötzlich anfangen, über Philosophie zu diskutieren oder ein Auto zu reparieren. Das geht nicht. AGI ist das große langfristige Forschungsziel, eine Maschine mit der kognitiven Flexibilität eines Menschen zu bauen. Aber davon sind wir, nach allem, was wir wissen, noch sehr, sehr weit entfernt. Der Unterschied ist fundamental. Spezialist, die heutige Narrow AI, versus Universalgelehrter, die hypothetische AGI.
Spezialist gegen Universalgelehrten, das fasst es perfekt zusammen. Puh, das war jetzt aber wirklich ein Ritt durch den KI-Begriffsdschungel. Aber ich hoffe, ein aufschlussreicher für Sie. Fassen wir die wichtigsten Punkte für Sie nochmal kurz zusammen. Wir haben geklärt, was KI als Überbegriff überhaupt meint. Wir haben den wichtigen Unterschied zwischen analytischer KI, die versteht, und generativer KI, die erschafft, herausgearbeitet. Wir haben die Akronyme LLM, die großen Sprachmodelle, und GPT, eine spezielle, bekannte Art davon, entschlüsselt. Und wir haben verstanden, warum diese Tokens als Bausteine und eben auch als Kostenfaktor wichtig sind. Dann haben wir den Prozess beleuchtet von der superwichtigen Datenvorbereitung, dem Pre-Processing, über das Lernen durch Fehlerkorrektur, die Backpropagation, bis zum abschließenden Feinschliff, dem Post-Processing. Wir haben RPA als Automatisierung klar von der lernenden KI abgegrenzt. Und zum Schluss haben wir einen Blick auf die Zukunftsvision AGI geworfen, die aber eben noch genau das ist, eine Vision. Damit sollten Sie für die gängigsten Begriffe, die Ihnen in Rob Gallers Vortrag begegnen könnten, wirklich gut gerüstet sein.
Absolut. Und vielleicht noch ein Gedanke, den wir mitnehmen können. Dieses Vokabular zu kennen, das ist ja mehr als nur eine Vorbereitung auf einen Vortrag. In einer Welt, die immer stärker von KI durchdrungen wird, hilft uns dieses Grundverständnis doch enorm dabei, Meldungen besser einzuordnen, Hype von echter Substanz zu unterscheiden und auch fundierter darüber mitzureden, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Es befähigt uns, nicht nur Schlagzeilen zu konsumieren, sondern die Entwicklungen auch ein Stück weit kritisch zu begleiten. Wissen über die Begriffe ist hier tatsächlich ein Stück Mündigkeit im digitalen Zeitalter, finde ich.
Ein starkes Schlusswort, Mündigkeit im digitalen Zeitalter, das gefällt mir sehr gut. Und um Sie jetzt nicht nur informiert, sondern vielleicht auch ein bisschen neugierig in den Vortrag von Rob Galler zu schicken, eine letzte Frage direkt an Sie. Welcher dieser Begriffe hat bei Ihnen jetzt vielleicht das größte Fragezeichen hinterlassen oder das größte Aha ausgelöst? Gibt es eine Frage, die Ihnen jetzt besonders unter den Nägeln brennt und die Sie Rob Galler nach seinem Vortrag unbedingt stellen möchten? Nehmen Sie diesen Gedanken doch einfach mal mit. Damit sind wir für heute durch. Wir hoffen, diese gemeinsame Erkundungstour durch die KI-Welt war nützlich und vielleicht ja auch ein wenig unterhaltsam für Sie. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Machen Sie es gut und natürlich viel Erkenntnisgewinn beim Vortrag.